Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von The Wellbeing Code. Heute geht es um Leaky Gut. Das war vielleicht mal ein Modebegriff aus der funktionellen Medizin. Heute ist es ein handfestes Gesundheitsproblem, das vor allem High-PerformerInnen, chronisch Gestresste und Menschen mit jeder Menge Verantwortung betrifft. Denn wer dauerhaft über seine Grenzen geht, zahlt oft den Preis, nicht selten im Darm. Ich freue mich sehr, heute eine Expertin zu begrüßen, von der ich selbst so viel lerne und bei der, wie ich immer wieder von Freunden höre, es gar nicht so einfach ist, einen Termin zu bekommen. Die Rede ist von Dr. Birgit Dinnewitzer. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie mit einem ganz besonderen Fokus, nämlich der integrativen Darmgesundheit, Reizdarmtherapie, Mikronährstoffmedizin und, was ich besonders spannend finde, moderne Ansätze wie Darmhypnose. Sie verbindet High-Level-Medizin mit viel Empathie, Praxisnähe und Klartext. Doch das erzählt sie sicher gleich selbst. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, hallo Julia. Vielen, vielen Dank. Es ist sehr schön, dass ich hier sein darf und mein Wissen teilen darf. Also besonders über mein Herzensthema Darm rede ich immer gern.
Sehr schön. Und damit ist the stage is yours, liebe Birgit. Lass uns ganz vorne beginnen. Was hat dich denn ursprünglich zur Medizin gebracht und wie kam es zu deiner Spezialisierung auf den Darm?
Ja, also das ist, die Medizin war schon immer, also das war als kleines Mädchen schon, habe ich immer mit gekümmert um die Oma, wenn sie einen Waschlappen braucht, auf die Stirn, weil sie Kopfschmerzen gehabt hat oder sonst irgendwas. Also das war bei mir so drinnen, das haben sie mir auch vorher schon gesagt, also so, dass das bei mir so eigentlich schon vor, ja, dass das eigentlich schon klar ist, was ich einmal wäre, so ungefähr. Und dann bin ich in die Medizin gegangen und war eigentlich relativ unglücklich, weil mich nichts interessiert hat. Ja, ich habe alles ziemlich fad gefunden, da wo ich in der Arbeit tatsächlich im Studium dann war. Und dann war das erste Praktikum in der Chirurgie und da bin ich dann in OP gestellt worden. Und da ist es so, Studenten werden dann am OP-Tisch, da muss man ja steril sein, darf nichts angreifen. Ja, und da versucht man natürlich einen Studenten, der noch nie irgendwo anders war, eher ruhig zu stellen, damit er nichts anstellt. Und dann haben sie bei einer Darmoperation war das, und das war eine große Krebsoperation, und da hat man den Bauch aufmachen müssen groß und also einen großen Schnitt machen müssen. Und da muss man dann den Dünndarm rausheben. Und den Dünndarm, der wird dann in warme Tücher eingewickelt, da beim Patienten eigentlich, auf der Bauchdecke, damit man dann den Dickdarm operieren kann. Und ich hatte die Aufgabe, den Dünndarm zu halten, was völlig sinnlos ist. Das wusste ich aber damals nicht, ja, und habe mich darum ganz gut gekümmert und habe das unglaublich faszinierend gefunden, dass der Mensch lebt danach, dass der danach gesund ist, dass das sowas überhaupt geht. Also ich war da von Anfang bis Ende nur geflasht, bin da stundenlang gestanden und war einfach nur völlig, ja, wie hypnotisiert, habe ich mir gedacht, das möchte ich kennen, das ist es. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich nicht Medizin. Und das war tatsächlich so richtig klischeehaft. Ja. Also seitdem weiß ich, dass ich das machen möchte und bin dann auch in die Chirurgie gegangen. Und das Operieren hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich bin dann mehr oder weniger aus organisatorischen Gründen relativ früh in die Endoskopie gerutscht, zu den Magen- und Darmspiegelungen, und habe dort nur einmal eine Rotation verlängert. Und wie es so ist, wenn man länger irgendwo bleibt, dann lernt man auch mehr. Und das hat mich dann total fasziniert, den Darm von innen so zu sehen und auch was zu tun und dass man da therapieren kann, also dass man Vorstufen von Krebs einfach entfernt und dass der Mensch dann überhaupt keinen Krebs mehr kriegt. Das hat mir total taugt und habe ich einfach lässig gefunden. Und dann ist eine Zeit gekommen, wo Menschen einfach mit Reizdarm gekommen sind, und da habe ich dann irgendwann einmal schon vorher gewusst, da werde ich nichts finden. Also das war die letzte Hoffnung, sie sind die letzte Hoffnung, ich muss jetzt eine Darmspiegelung machen und jetzt muss man endlich die Diagnose finden, weil das gibt's nicht, dass es mir so schlecht geht und ich habe nichts da drin. Und dann habe ich irgendwann mal wirklich schon vorher gewusst, habe ich gedacht, ja super, aber da werde ich auch nichts finden. Und das war dann auch so, und da wollte ich dann mehr wissen. Da habe ich gedacht, was ist das Reizdarm? Das ist, da ist nichts zu sehen und den Menschen geht's fast am schlechtesten von alle. Und da habe ich mir dann hinausgewagt in der Wissenswelt sozusagen und habe dann ein bisschen meine Türen geöffnet für die Ganzheitsmedizin und habe dann Pflanzenheilkunde gemacht, habe eben Mikronährstofftherapie, Darmhypnose, weil es in die Leitlinien vom Reizdarm drinnen ist, das hat mich interessiert, das bin ich dann nach Wien studieren gegangen und habe das integriert und dann bin ich sukzessiv in die Praxis gegangen, halb und seit 1,5 Jahren bin ich jetzt, also fast 2 Jahre bin ich jetzt ganz in der Praxis und ja, kümmere mich um alles, was den Darm angeht, weil es mir einfach so taugt. Also Riesenfeld, aber es ist immer noch nicht ausgelernt und immer wenn ich was höre, dann ist das immer so, oh, was, echt, muss ich lernen, super. Und das, ja, mir taugt es mit den Patienten und Patientinnen, ich vergesse immer zum Gendern, das und ja, also es ist und bleibt mein Herzensthema in alle Richtungen.
Genau, das spürt man auch. Wo man das auch sehr gut spürt und was ich extrem cool finde, als Kundin, als Patientin, du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv. Da sprichst du genauso wie jetzt auch Klartext, nimmst dir kein Blatt vor den Mund und klärst sehr verständlich, oft auch sehr unterhaltsam, finde ich. Ist das dein Weg, wirklich Menschen zu erreichen, die du vielleicht nicht alle in deiner Praxis versorgen kannst? Also eine Form von Gesundheitsempowerment?
Genau, richtig. Das ist es. Ich kann mich nicht teilen, ja. Und das ist auch mein eigener Frust, ja. Weil ich möchte natürlich, ich könnte 24/7 einfach arbeiten. Und das geht sich natürlich nicht aus. Mit Familie und eigenem Leben darf man sich ja abgrenzen, finde ich. Und möchte aber einfach allen helfen, natürlich. So dieses Helfersyndrom haben alle irgendwo drin. Aber das geht natürlich nicht. Und online ist ein Riesenthema, weil ich da Menschen erreichen kann. Und hin und wieder überlegt man schon, ob man Social Media dann einfach nur löscht, weil es mühsam ist und auch natürlich blöde Kommentare kommen und auch Sachen kommen, die unglaublich verletzend sind oder einfach auch nicht nur die positiven Seiten da sind. Aber meine Community ist zu einem riesengroßen Großteil sehr wohlwollend oder einfach sehr wissbegierig. Und wenn ich dann immer wieder Nachrichten kriege wegen dem Post oder wegen dieser Information bin ich dorthin gegangen, habe ich das abklären lassen und das ist rausgekommen, ich bin so dankbar. Dann denke ich mir, ha, und das hat Sinn gemacht. Ja. Und das macht einfach die Arbeit dann online schön. Und ich habe dann auch einen Online-Kurs, einen Hämorrhoidenkurs rausgebracht, weil das so ein Thema ist, wo keiner drüber reden will. Und ja, den Hämorrhoidenkurs kann man einfach kaufen über meine Homepage, über mein Instagram-Kanal, weil das einfach so ein Schattenthema ist und keiner Bescheid weiß, aber jeder irgendwie was hat in dem Bereich. Und umgekehrt, ja, Checklisten oder sonst irgendwas gibt's dann kostenlos über Instagram und auf meiner Website. Und so versuche ich halt so die Allgemeinheit ein bisschen mehr zu bilden im Darmbereich.
Ja. Und ich finde, man merkt auch, dass es dir Spaß macht, also dass auch da deine Leidenschaft ist.
Ja, genau. Das ist ein bisschen ein Krux, weil das verschlingt natürlich Zeit, aber ich habe gelernt, dass man das auch als Termin einplanen muss, ja, dass man Struktur im Leben braucht, dass das auch geht. Und weil ich bin eher so der Kreativkopf, wenn mir was einfällt, dann will ich es sofort umsetzen, am besten gestern. Das funktioniert dann ab einer gewissen Auslastung dann nicht mehr, das habe ich auch lernen dürfen. Aber ja, jetzt ist es so, dass es gut funktioniert und ich glaube, für beide Seiten ganz ganz okay ist.
Ja, absolute Top-Empfehlung. Die heutige Episode schließt ja perfekt an unsere bisherigen Gespräche im The Wellbeing Code an, zum Beispiel an die Mikrobiom-Episode mit Dr. Alexandra Knauer oder die Silent Inflammation-Episoden mit Professor Markus Metker. Heute gehen wir mit dir, liebe Birgit, noch einen Schritt weiter. Wir schauen uns an, was passiert, wenn die Darmbarriere gestört ist und was wir konkret tun können, um sie zu reparieren.
Super.
Damit starten wir auch ins Thema, ins Leaky Gut-Thema. Was genau ist denn Leaky Gut und warum ist die Darmbarriere so zentral für unsere Gesundheit?
Ja, Leaky Gut klingt ja fürchterlich, wenn man es übersetzt, löchriger Darm, und schreckt auch die meisten meiner PatientInnen, aber das ist nicht so schlimm. Ja, also Leaky Gut ist etwas, was eine Funktionsstörung ist. Das ist keine Diagnose, ja, weil das wird gerne mal als Diagnose verwendet. Ich habe ja Leaky Gut, aber das ist es nicht. Das ist eine Funktionsstörung. Das heißt, unsere Darmbarriere ist eigentlich ein ganz smartes Gefüge, wo Dinge nur dann durchgelassen werden, wenn sie passend sind. Das heißt, der Darm hat eine Schleimschicht zum Beispiel, so einen Mucus nennt man den, und in diesem Schleim wohnen zum Beispiel gute Bakterien, da wohnen die Antikörper, also die Polizei wohnt da im Darm. Also ich stelle mir das meistens so vor, wie, ich weiß nicht, Julie, kennst du noch, es war einmal das Leben?
Ja, natürlich.
Also wir sind in einem Alter, wo wir das können, das darf man gar nicht so laut sagen, aber bei mir im Kopf und auch beim Lernen, das ist alles, es war einmal das eben, es sind überall Mandeln und ich stelle mir das immer sehr plastisch vor. Ja. Also bei mir sitzen die Polizisten im Darm, ja, das sind die Immunglobuline, das SIGA, das ist das Surface-IGA, und das wohnt in den Darmschleim, und da wohnen auch ganz gute Bakterien, und die schauen sie an, wenn die was isst, was kommt denn da daher? sind da Bakterien, Viren, sind Stoffe, die ich gerade brauche, Aminosäuren für Hormone, Zucker, Kohlenhydrate, Proteine, alles, was ich so brauche, das wird aufgeschlüsselt. Und 24/7 wird da immer hochgemeldet ans Hirn. Das ist da, was da mal, das Hirn reguliert das wieder und so wird das aufgenommen. Das heißt, da gibt's Transporter, da gibt's passive, aktive Vorgänge. Da wird alles eine Schleuse, die unglaublich smart funktioniert. Und wenn dann wir einen Stress haben zum Beispiel, und da rede ich jetzt nicht von dem positiven, sondern von dem chronischen Stress, von der Überlastung, irgendwann ist es dann so, dass diese Darmschleimhaut diesen Darmschleim nicht mehr gut produzieren kann. Der wird dann weniger und nicht überall, aber so lückenhaft an Stellen. Und wenn die Darmschleimhaut sozusagen lockert ist, dann ist sie schutzlos. Und da gibt es dann eine stille Entzündung, die sehe ich nicht in der Spiegelung. Und diese stille Entzündung bedingt, dass die Darmzellen, die normalerweise ganz fest zusammengeklebt sind, also richtig wie mit einem Kleber, das sind die Tight Junctions, also die ganz festen Verbindungen, diese Tight Junctions, die gehen dann auf. Und wenn die aufgehen, dann wird auf einmal alles durchgeschleust an dieser Stelle. Dann entsteht eine Baustelle quasi. Und wenn ich was isst, wie Histaminreiches oder zum Beispiel, wenn jetzt viel Gluten da ist oder sowas, das ist per se gar nicht schlecht. Ja. Das ist per se nichts, wo man sagen muss, ui, na, da ist alles furchtbar. Das regelt mein Darm schon, wenn er gesund ist. Aber das wird dann einfach so ins Blut geschickt. Und das sind dann Nahrungsbestandteile im Blut, die dort nichts verloren haben. Und mein Immunsystem sagt dann, hey, Moment einmal, wo ist die Polizei im Darm? Das gibt's gar nicht. Wir müssen noch mehr Polizei im Darm schicken, weil das ist eine Baustelle. Jetzt beschäftige ich mein Immunsystem mit dem Darm. Und wenn ich dann einen Infekt kriege, dann habe ich aber keine Zeit mehr für einen Infekt. Das heißt, ich werde krank und habe die Abwehr nicht unterm Radar. Und damit ist diese Darmbarriere gestört und damit ist dieses Leaky Gut, also löchrig im Sinne von durchlässig, weil es zu viel durchlässt in meinem Blutstrom. Und da sind wir schon beim Thema, warum das so wichtig ist, weil 70% unseres Immunsystems sitzt im Darm. Also unsere Polizisten sind da gut beschäftigt. Aber wenn man sie durcheinander bringt, weil die da ihre Arbeit nicht verrichten können und ständig der Körper sich kümmern muss um diese Baustelle, dann kann er sich schlecht um was anderes kümmern. Es ist dann alles eher Richtung Survival Mode, nicht mehr in der Balance und Harmonie. Und das ist der Körper in einem Zellstress. Und dieser Zellstress ist dann tatsächlich in jeder Zelle spürbar.
Wahnsinn. Birgit, kann man sich das im Bild wie so einen löchrigen Teppich oder einen ganz grob gestrickten Pullover vorstellen, wo alles durchgeht?
Genau, das ist wie so ein Sieb und das ist, wie gesagt, nicht überall. Also man stellt sich das dann immer so 0-1 vor. Wir haben so eine Vorstellung, wo dann alles kaputt ist. Das ist es nicht, sondern der Körper schafft es ja immer wieder zu reparieren. Ja, wir dürfen ihm auch die Chance geben, dass das ist. Ja, also Darmzellen sind ja ganz wunderbar. Nach 24 bis 72 Stunden erneuern sich die und man hat jeden Tag oder fast jeden Tag eine neue Chance, dem Darm wieder das zu bieten, was er braucht. Und das ist das Tolle auch umgekehrt dran, dass dieses Sieb nicht ein Sieb bleiben muss. Aber genauso kann man sich vorstellen, ja.
Und zu welchen Symptomen kommt es dann? Wie spürt man das?
Ja, ganz vielfältig. Eben dadurch, dass das Immunsystem so reagiert, ist das erste Anzeichen so chronische Infekte, wo man sagt, ich bin eigentlich ständig krank. Ja, egal, was los ist, ich bin ständig krank. Und vor allem die dann mikronährstofftechnisch dann versuchen, das alles aufzufüllen und das funktioniert aber nicht, weil eben die Darmbarriere nicht so ganz funktioniert und dann sieht man im Blut, das steigt nicht wirklich an oder es ist unverhältnismäßig. Dann kommt es dazu, dass das eben nicht verwendet werden kann vom Immunsystem und damit zu Infekten kommt. Was noch häufig ist, ist Brain Fog, also einfach so, wo man sagt, man hat so einen Nebel im Kopf, man ist nicht ganz da, so watteartiges Gefühl, man ist nicht wach, ja, so ständige Müdigkeit, Fressnarkosen, sage ich immer dazu, also wenn man was isst und dann ist man völlig geplättet und kann gar nichts mehr machen, das kann ein Zeichen sein. Auch Gelenksbeschwerden kann ein Zeichen sein. Kopfschmerzen können ein Zeichen sein, weil Histamin zum Beispiel in der Ernährung, was prinzipiell wirklich nichts Schlimmes ist, was auch in der Ernährung jetzt vorkommt, ja, in den guten Dingen, das Histamin wird einfach so eingeschleust und dann kann ich Histamin-Kopfschmerzen kriegen tatsächlich oder allergische Symptome kann ich kriegen. Haut ist auch ganz ein Riesenthema. Ja. Hautunreinheiten, Hautallergien, also solche Sachen kommen ganz häufig vor und sind oft einmal mit dem Darm verknüpft. Also das ist ganz ein breites Feld an Symptomen. Also eher so das Chamäleonartige, man kann nirgendwo, wo man nicht den Finger drauf halten kann. Da ist oft der Darm dahinter das Thema.
Und warum bleibt Leaky Gut so oft unentdeckt?
Weil es keine gescheite Diagnostik gibt im Prinzip, weil das alles so ist, 90% kommt bei mir auch vom Zuhören, was die Symptome sind. Und da ist, also bei mir ist das Anamnesegespräch, also das Erstgespräch oder das Gespräch rund um den Darm extrem wichtig. Und ich versuche meine PatientInnen selten zu unterbrechen, was mir jetzt als Mensch relativ schwerfällt, weil ich ungeduldig bin. Aber Das ist extrem wichtig. Auch die Wortwahl ist wichtig, was wie empfunden wird. Da merkt man dann, was sind die Hauptsymptome. Also da hört man es viel mehr raus als die tatsächlichen Marker. Natürlich schwarz auf weiß ist es wichtig, dass man was hat. Aber es gibt leider nicht so verlässliche Marker für Leaky Gut. Es gibt schon, aber in den Studien und mit Riesenaufwand in eben Laborbedingungen, da gibt's das schon, aber das kann man in der Praxis so nicht umsetzen. Es gibt viele Hinweise, ja. Und dann braucht man eben die richtige Diagnostik. In Puzzleteilen, ich sage immer zu meinen PatientInnen, das ist wie ein großes Bild, wo wir jetzt Puzzleteile haben. Jetzt sind alle durcheinander und wir versuchen nach und nach ein Puzzleteil nach dem anderen zu bilden, dass das ein Bild ergibt, das für uns dann auch Sinn macht.
Zum Thema Ursachenforschung hast du ja schon gesagt, chronischer Stress ist eine der Hauptursachen. Mhm. Was gibt es da noch? Ich nehme an, es ist oft einmal einfach der Lifestyle der komplette, oder?
Ja, weil natürlich auch, das ist eben auch wieder chronischer Stress, ist genau das, was der Lifestyle dann wieder ist in unserer Zeit. Es ist selten oder eigentlich weniger dieser Lifestyle, der so klassisch ist mit Rauchen, Übergewicht und dieses, also Gesundheitsbewusstsein hat schon stattgefunden in dem Sinn, ich habe das Gefühl, dass die Menschen schon eher gesundheitsbewusster sind und ein Geschäft in die richtige Richtung geht. Nur die Umsetzung hapert dann, weil unser Leben so schnell geworden ist. Wir können uns alle, ich glaube, da kannst du und ich kann uns da nicht ausnehmen, dass wir alle eine Bühne haben, die extrem schnell ist. Und das ist, wir müssen mit und das ist go, 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 go. Also am besten ist, wir machen das wirklich durch, weil dann schafft man viel und dann kann man dem gerecht werden. Man muss lernen, dass das gar nicht geht. Ja. Jeder Tag endet mit offenen To-Do-Listen, weil das halt so ist. Ja. Also das ist an jeder Tag so ein bisschen sterben und neu beginnen, neu geboren werden, ja, und eine neue Chance nutzen, um sich selbst eben den Raum zu geben, dass man nicht den Stress außen verändert, sondern den Stress innen verändert, dass man sich selber resilient, also abwehrkräftig hält. Weil es bringt wesentlich mehr, mir eine Stunde rauszuholen für mich, für Ruhe, fürs Nervensystem. Und das bringt meinem Immunsystem viel, viel mehr, wie jegliches, was ich von außen reinschütte oder eben noch besser mache und optimiere. Ja. Optimieren ist super. Aber die Grundlage müssen die Basics sein. Und die Basics darf man da ja nicht vergessen, weil das ist der Pfeiler für die ganze Optimierung. Und wenn man Schlaf nicht hinkriegt, wenn man Selbstfürsorge nicht hinkriegt, dann kann man sich im Kreis therapieren, sage ich. Also Stress ist wirklich einfach mit der Silent Inflammation, also mit der chronischen Entzündung unterm Radar verbunden. Es ist sind natürlich metabolische Faktoren wie Stoffwechselfaktoren, das heißt Übergewicht, aber auch Zyklus, Perimenopause, Menopause. Also wir Frauen sind dann natürlich da, was das angeht, schon empfindlicher. Da darf man ein bisschen mehr hinschauen. Es ist auch die Ernährung ein Riesenfaktor natürlich. Aber so wie die Ernährung nicht allein ein Problem ist, ist ja nicht allein eine Lösung.
Okay, das heißt, das Wichtigste in der Phase ist, sich immer wieder gute Ruheinseln zu schaffen und zu wissen, was tut mir persönlich gut, neben einem guten Schlaf auch tagsüber immer mal wieder durchzuatmen.
Genau, richtig, absolut. Und das unterschätzt man leider Gottes ein bisschen, weil ich habe ganz viele PatientInnen bei mir, die kriegen bei mir Hausübungen von zum Beispiel ein bisschen abschalten, 10 Minuten, dass man so einen binauralen Sound aufsetzt, also so Hörfrequenzen hat, die Alpha-Wellen im Hirn so ein bisschen pushen und Entspannung geben. Und diese 10 Minuten, wenn dann ein PatientIn das nächste Mal kommt und sagt, ja, nein, das habe ich noch nicht geschafft, dann ist bei mir Stopp, weil dann sagt, Moment. Warum? Weiß jetzt eigentlich gar nicht. Und dann sage ich, Moment, stopp, nochmal zurück zum Anfang. Warum? Also da höre ich dann nicht auf, bis kommt, weil das und das und das wichtiger ist. Also bis das Bewusstsein selber einsetzt, wenn ich die 10 Minuten habe, ui, da habe ich dann schon irgendwie ein Strukturproblem, weil da kann der Darm eben auch nicht mit.
Wie häufig gehen denn Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit Leaky Gut einher und worauf sollten Betroffene hier besonders achten?
Ja, fast immer. Dadurch, dass es löchrig ist, also eben im Funktionssinne durchlässig ist, heißt, dass auch eben Histamin-Trigger wie Allergene, ja, diese Milcheiweißallergene, Nussallergene, solche Sachen, ja, die können dann eine Rolle spielen, obwohl das gar keine Rolle spielen würde. Und Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Fructose, Laktose, Sorbit-Unverträglichkeit, das ist das, was dann viel, viel häufiger vorkommt, aber das tatsächlich gar keine Malabsorption oder Unverträglichkeit ist, sondern einfach nur gestörte Darmbarriere, die sich nicht mehr zu helfen weiß. Also das ist ganz, ganz oft in, geht das einher. Und auch Dünndarmfehlbesiedelung ist ein Riesenthema, ist ja auch Steckenpferd von mir sozusagen, also auch ein Thema, wo ich viele PatientInnen habe. Und Dünndarmfehlbesiedelung kommt auch mit dem, dass die Motorik gestört ist. Da können dann Dickdarmbakterien in den Dünndarm raufwandern oder sich dort ausbreiten, weil der Dünndarm nicht mehr seine Motorik hat. Und die Motorik verliert er eben durch Stressmanagement, also Fehlmanagement, weil im Stress der Dünndarm nicht gescheit auswaschen kann. Also er kann seine Reinigungsfunktion nicht halten. Das heißt, wenn wir ständig vor uns hinsnacken, dann kriegt er keine Ruhe. Wenn wir nicht gut schlafen, dann kriegt er über Nacht keine Ruhe und kann eben den Müll nicht mehr raustransportieren. Und damit sind wir dann wieder bei den Basics, wo eben das dann alles anfängt zu kippen. Das ist wie so ein Dominospiel, wo ein Stein kippt und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind sehr oft der Ausdruck von einer gestörten Darmbarriere. Nicht immer, aber ist natürlich auch Genetik, gerade bei der Laktose ein Thema, ja, weil 3/4 der Weltbevölkerung sind laktoseintolerant. Also das ist ja eigentlich der Normalzustand und nicht eine Erkrankung. Aber man muss es wissen. Ja, also damit umzugehen ist gar nicht so schwierig, aber die Darmbarriere darf da nie außer Acht gelassen werden, weil sonst, wie gesagt, dann therapiert man auch am falschen Ende wieder.
Birgit, du hast Hautprobleme, Unreinheiten, Akne, Ekzeme auch schon als ein Gesicht von Leaky Gut angesprochen. Welche Rolle spielt denn die Darm-Haut-Achse?
Ja, riesengroße Rolle. Das ist auch ein Hormonthema, weil also das ist eng verknüpft mit Hormonen, gerade bei Frauen natürlich auch. Und da ist es natürlich wichtig, wenn ich die Bausteine nicht reinbekomme, die mein Körper gerade braucht, dann hat er da ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht führt halt dann auch zum Ungleichgewicht, was über die Haut raus kann, auch eben Entgiftung über die Leber und so weiter. Also das sind alles Stoffwechselvorgänge, wo die Haut halt der Ausdruck dessen ist, wo innen einfach ein Ungleichgewicht ist. Es muss gar nichts Großartiges sein. Und da gibt's halt Menschen, die sehr empfindlich sind und das Ventil die Haut ist. Und da gibt's Menschen, die wieder mehr Kopfschmerzen bekommen oder mehr Bauchschmerzen bekommen oder sowas übers, oder Magenschmerzen übers Ventil. Und bei manchen ist das Ventil die Haut ganz extrem empfindlich, wo man sagt, da merkt man dann schon, da kommt's sowohl auf die das, was man außen auf die Haut gibt, ja, also auf die Skincare sozusagen an, als auch auf das, was man isst, als auch auf das, die Darmbarriere selber, die dann gesund sein sollte, um eben diese Hormonbalance zu schaffen. Weil wir wissen jetzt mittlerweile, dass man zum Beispiel im Dickdarm ja nicht nur Bakterien haben, die uns Vitamine bieten und alles aufessen, sondern Ballaststoffen, was wir brauchen, sondern wir haben auch ein ganzes, zum Beispiel Östrogen-Mikrobiom da drinnen. Also wir haben Bakterien, die Östrogen sowohl abbauen als auch bilden können. Und da ist es so, dass wenn wir da Ungleichgewicht haben, dann bilden wir zum Beispiel viel zu viel Östrogen und nehmen Östrogen auf über die Ernährung oder über unsere Bakterien, die da fehlbesiedelt sind und wo eine Dysbiose, also eine Fehlbesiedelung im Dickdarm ist, also Ungleichgewicht im Dickdarm ist und damit haben wir wieder Hormonungleichgewicht und das wirkt sich extrem auf die Haut aus. Also auch da, also Darm, Haut ist eine Riesenachse. Absolut.
Könntest du aufs Immunsystem bitte nochmal stärker eingehen? Gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit für viele ein Riesenthema.
Ja,
das ist auf dem durchlässigen Darm.
Genau, das Immunsystem eben, 70% sind im Darm. Ja, und so wie schon gesagt, 70% unseres Immunsystems, unserer ganzen Polizei ist da, um uns die Abwehr so zu gestalten, dass diese Erkältungskrankheiten einfach unterm Radar abgewehrt werden. Das heißt, man sieht es im Labor auch, dass da irgendwas los ist, dass die weißen Blutkörperchen sehr wohl beschäftigt sind. Ja, das ist ja nicht nix, ja, das ist ja nie null, sondern das ist ja eine gesunde Anzahl von Polizisten, die da sind und auch arbeiten und arbeiten sollen. Also das wissen wir ja seit der Covid-Zeit, dass es nicht gerade so günstig ist, wenn jeder mit der Maske herumläuft, weil dann kommen die nächsten Infektionen umso härter daher, weil das Immunsystem verlernt. Also wir müssen ja auch ständig lernen. Das ist ja auch was Gutes. Man soll sich auch nicht ständig fernhalten von allem. Das ist auch ganz schlecht. Aber was den Darm angeht, das ist einfach so eine große Immunzentrale, dass es sich extrem lohnt, um den zu kümmern, damit die Nährstoffe aufgenommen werden, die das Immunsystem wieder braucht, um richtig zu funktionieren. Also der Darm ist einfach eine Schlüsselstelle für ein funktionierendes Immunsystem. Absolut.
Oft wird ja zwischen Leaky Gut und dem Reizdarmsyndrom im Volksmund gar nicht so genau unterschieden. Worin liegen denn die Unterschiede?
Naja, Reizdarm ist etwas, was diagnostisch ein großes Feld ist, weil man muss alles diagnostisch ausschließen, bevor man Reizdarm überhaupt einschließen kann. Ja, das heißt, es darf wirklich keine chronisch entzündliche Darmerkrankung da sein, es darf nichts anderes da sein, kein Gallensäureverlustsyndrom, keine Lebererkrankung, keine Gallenerkrankung, keine Darmerkrankung selber. Also da muss wirklich eine Diagnostik betrieben werden, dass man überhaupt einmal sagen kann, das ist überhaupt schon ein Reizdarm und die Symptome müssen auch eine gewisse Zeit bestehen, in einer gewissen Häufigkeit. Es ist wichtig, wann Stuhlgang, wie Stuhlgang, ob das entlastend ist, erleichternd ist oder nicht, ja. Wie viel Schmerzen da dabei verbunden sind. Das ist ganz ein heikles Thema. Und ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, desto weniger oder desto später sagt man, das ist ein Reizdarm. Weil leichter tut man sich immer, wenn man weniger weiß, man sagt, das ist ein Reizdarm. Ja, also das ist ja das, was meine Patientinnen und Patienten erfahren, die in mir sitzen, ja, der und der hat Arzt oder Ärztin hat zu mir gesagt, das ist ein Reizdarm. Dann sage ich, okay, und was ist ein Diagnostiklauf? Na ja, eigentlich nur das und das. Also 2, 3 Sachen oder 1 oder überhaupt nichts. Ja. Also diesen Stempel kriegt man manchmal relativ schnell und häufig. Und das ist halt dann schon ein Problem, weil einfach viel auch therapierbar ist. Und das ist dann das, wo viele Menschen bei mir in der Praxis sagen, ha, wenn ich das früher gewusst hätte, ja, es darf auch manchmal einfach sein. Da ist zum Beispiel nicht einmal eine Unverträglichkeitstestung gemacht worden, ja, und nicht einmal an Leaky Gut gedacht worden oder an irgendeine Lebensumstellung, ja. Und das, was alle Menschen oder viele Menschen einfach gemeinsam haben, das aufs Essen zu schieben und sagen, okay, das, wenn ich das weglasse, dann wird's gut. Und dann wird natürlich ein bisschen was besser. Und dann denke ich, okay, gut, so schlecht war es nicht. Aber jetzt kommt es wieder. Nein, dann lasse ich das auch noch weg. Und bei mir sitzen halt dann Menschen, die dann gefühlt nur mehr 5, 6 Lebensmittel essen. Und davon kann unser Mikrobiom, unser Darmflora, unser Immunsystem nicht leben. Es geht so nicht aus. Damit geht alles eigentlich noch mehr im Bach runter. Weil wir brauchen einen riesen Regenbogen. Wir brauchen einfach ganz viel Diversität, also unterschiedliche Bakterien, damit uns das alles so am Laufen hält. Und die brauchen ganz viel. Aber es ist ganz verständlich, dass man das weglässt. Ja, aber das ist nie die Lösung. Weil, wie gesagt, Ernährung ist extrem selten das alleinige Problem und ist dementsprechend selten die alleinige Lösung. Ja. Aber es ist ein Grundkonzept, dass wir Menschen halt viel komplexer sind als alles andere. Ja.
Wie schaut denn ein typisches Darmsanierungsprotokoll bei dir aus?
Ja, Darmsanierung ist ja ein Wort, das ich überhaupt nicht mag, weil das darf man ja gar nicht so laut sagen, weil Darmsanierung ja ein irrsinniger Hype ist. Und genau mit dem habe ich ein Problem, weil Darmsanierung sollte eben kein Hype sein. Ja, das soll kein Verkauf sein. Je teurer eine Darmsanierung, desto furchtbarer finde ich es. Also das ist so das, wenn man was verkauft. Also das sind, also gerade Instagram, da muss ich mich sehr zurückhalten. Da gibt es ja wirklich Darmsanierungsprotokolle, wo mir schlecht wird, ja, die ist extrem teuer sind und mehr Schaden anrichten als gut machen. Darmsanierung in dem Sinn verstehe ich drunter, dass es einfach eine komplette ein Verständnis für das ist, was ich jetzt habe. Da ist die Diagnostik ein riesen Punkt. Ja. Und Diagnostik ist etwas, wo ich sage, was fehlt denn meinem Darm? Fehlt meinem Darm überhaupt was oder ist es eher wirklich Schlafmangel, Stress oder ist es ein Nährstoffmangel? Ja? Wenn ich ein Blut abnehme und denke, hoppala, da haben wir aber einen Riesenmängel. Also da müssen wir zuerst einmal schauen, ob das überhaupt aufgenommen wird. Ah, schau, das wird super aufgenommen. Also der Darm arbeitet ja ganz brav. Also das sind die Dinge, die ein Diagnostikfeld sind. Zuerst einmal, bevor ich überhaupt an sowas denke, wie was umzustellen, muss ich wissen, was stelle ich denn überhaupt um? Das Zweite ist, wenn mein Darm gut auffangen will, dann darf man sich kümmern um das Wie. Das heißt, bevor ich jemandem sage, was er isst, sage ich ihm, wie er es isst. Das heißt, gut kauen, sich Zeit nehmen, keine Hände, keine Ablenkung, kein Fokus irgendwo anders, sondern der Fokus beim Essen. Und das ist das Leichteste und gleichzeitig das Schwierigste in unserer Welt. Das heißt, wenn ich sozial beim Essen bin mit jemand anderem, dann geht's ja auch ums Essen und dann ist es etwas Soziales, dann geht's uns gut. Ja, das bringt total viel für unser Darm wieder. Aber wenn ich alleine esse, dann ist das Schlimmste für den Darm, was ich tun kann, ist im Vorbeigehen einen Wecker kaufen und dann einfach im Gehen und Telefonieren vielleicht noch essen oder im Auto schnell. Also ich sage nicht, dass ich das nicht auch kenne, weil jeder von uns kennt das, aber dessen muss man sich bewusst sein, dass da eine Grenze gibt. Und 70%, sage ich ungefähr, muss ein guter Darm aushalten, die 30% Blödsinn, Genuss, Stress, das ist gut, das ist auch voll in der Balance. Ja. Wir Menschen können nicht nur 100% optimiert sein, das geht ja nicht aus, ja, weil dann fehlt der Genuss und dann fehlt eben die andere Seite auch. Aber Darmsanierung funktioniert für mich dann eben zuerst einmal Mängel beheben, Diagnostik betreiben, einmal schauen, was braucht der Mensch von mir oder was braucht der Körper von mir. Und wenn es speziell um den Darm geht, dann schaue ich mal, wie schaut die Ernährung denn tatsächlich aus, wie bunt ist die. wenn das Wie passt, dann was, ist eher so, dass ich sage, wenn man sich einen Teller vorstellt, tut man sich ganz leicht, wenn man sagt, okay, ist die Hälfte Gemüse? Fragezeichen. Und da fallen dann einmal schon ganz viele weg. Und ist ein Viertel tatsächlich Protein? Mal überlegen. Ist ein Viertel tatsächlich komplexes Kohlenhydrat? Weil gerade Frauen haben oft einmal ein bisschen eine verquere Vorstellung von dem, dass Low Carb total super ist. Ja, schon, aber man muss ein bisschen wissen, dass Kohlenhydrate extrem gut für uns sind, weil wir brauchen natürlich auch Energie, wir brauchen Zucker, wir brauchen fürs Hirn, für die Muskeln, ja. Also das kommt immer darauf an, wir brauchen Kohlenhydrate. Aber welche? Das ist ein Unterschied, ob ich Weißmehl nur isse und die Topfentatscher, die man, nein, Topfentatscher sind eh nicht so schlecht, aber sagen wir mal das Croissant, ja, das man mitnimmt, ja, von der Backbox sozusagen, das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich Saatenbrot daheim habe oder Sauerteigbrot, das biologisch und lang sitzen hat dürfen, wo der Teig einfach seine Ruhe gehabt hat, um wirklich gute Lactobacillen zu produzieren. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Brot ist nicht gleich Brot. Da fängt schon mal an, ja. Und wenn ich jetzt wirklich Jausenkultur Österreich, einmal jeden Tag 3 bis 5 Mal jausne, dann geht sich das nicht aus, weil dann habe ich eine Brotmenge, die dann schon die Kohlenhydratmenge überschreitet, was gut für mich ist. Also ein Teller, wenn man sich den vorstellt, ein Viertel Kohlenhydrat, komplex, ein Viertel Protein und ein Viertel Gemüse, das ist im Prinzip das, was da, was grob unser Darm so braucht von uns. Und wenn das Gemüse dann möglichst bunt ist, das heißt wirklich Regenbogen, jede Farbe hat ein anderes Antioxidant, jede Farbe hat eine andere Funktion, dann bin ich bei der Darmsanierung. Dann fange ich da schon an, ja, und dann fange ich an, meinen Darm zu sanieren, von der Ernährung her. Da rede ich jetzt noch nicht vom Stress, das heißt Sanierung, Darmsanierung heißt auch Stressmanagement, Resilienz, auf sich schauen, heißt Schlafmanagement, 7 Stunden, wenn es drunter ist, ist das nicht gescheit auf Dauer. Also diese 7 Stunden sind so der Knackpunkt, also plus minus für jeden ein bisschen anders, aber es ist ja nicht gut, dass ich sage 5 o'clock in the morning, ja, dieses der 5 o'clock Hype ist für manche gesundheitsschädigend, man hat eine biologische Uhr und da gibt's zum Beispiel langsame Uhren und schnelle Uhren. Schnelle Uhren sind die Frühaufsteher und langsame Uhren sind die Nachteulen, ja, und die jedes, hast du gewusst zum Beispiel, Julia, ich habe nämlich letztes Mal einen Podcast gehört, das habe ich dann nachgelesen. Da gibt es super Studien dazu. Jedes Organ hat eine eigene biologische Uhr. Nicht nur im TCM-Sinn, dass so dieses 1 Uhr und 3 Uhr, sondern tatsächlich hat jedes Organ eine eigene Organuhr in sich, die man auch nachweisen kann, wann die dann tatsächlich funktioniert und wie sie sich beeinflussen lässt durch eben Schlafmangel oder solche Sachen. Ja. Und das ist richtig spannend. Das finde ich extrem cool. Und wie wir das beeinflussen können und dann einfach durcheinander bringen können durch so Blödsinn wie eben Optimierung bis zum geht nicht mehr, ob es mir gut geht dabei oder nicht. Wenn ich 5 Uhr morgens aufstehe und super drauf bin, dann wird das Richtige für mich sein. Aber wenn ich mir nach einem Monat denke, eigentlich bin ich fertiger als vorher, aber es ist gut für mich, dann sollte ich es vielleicht lassen. Also auch das ist Darmsanierung für mich. Ja. Also Darmsanierung ist ein ganz ein großes Feld, das wieder den Menschen beinhaltet, ja. Und ich finde, wenn man zum Beispiel das alles, die Supplements anschaut, dann muss ich auch wissen, welche Supplements nehme ich denn? Habe ich einen Mangel? Welche Antioxidantien nehme ich? Dosiere die jetzt heillos über, weil ich glaube, das ist gut für mich? Oder weiß ich, habe dann Mangel und muss das zuerst einmal auffüllen? Das ist einfach ganz, ganz unterschiedlich, ja. Also Darmsanierung in dem Sinn beinhaltet für mich ganz, ganz viel. Aber die Säulen sind einfach Ernährung, Schlaf, und Stressmanagement.
Und ein ganz ehrliches Hinschauen.
Absolut. Und das ist, glaube ich, das Leichteste und das Schwerste. Mhm. Ganz genau. Mhm.
Birgit, wie lang sind deine Patientinnen im Schnitt in deiner Begleitung?
6 Monate. Also das kommt immer darauf an, was das Problem ist. Ja, aber es kommen ja meistens die Menschen zu mir, wenn sie jetzt nicht erst seit 2 Wochen Probleme haben, dann ist es natürlich auch genauso schnell wieder vorbei. Im Asiatischen sagt man ja so schön, für jedes Jahr Leiden 1 Monat kümmern. Das trifft es ziemlich im Schnitt, kommen die Leute nach ein paar Jahren. Und wenn jetzt 2 Jahre extrem heftige Beschwerden bestehen, dann dauert es auch lang, um diese Beschwerden wieder loszuwerden, weil der Körper ist dann tatsächlich das gewöhnt. Der ist an Schmerzen gewöhnt, der ist an ungute Sachen gewöhnt, der ist an Sorgenspirale gewöhnt, der ist dieses erste Gedanke, wie wird heute mein Tag wieder wohl werden, um Gottes Willen. Das ist der Körper so gewöhnt, dass er mal nicht damit kann, wenn ein guter Tag dabei ist, weil das wird nicht registriert, da wird der erste schlechte Tag wieder gewertet, der gute, den gibt's dann nicht. Also auch das System ist dann zum Umdrehen eben aus diesen Bahnen herauszulenken, Mindset, also solche Sachen sind ganz, ganz wichtig und essentiell, dass man überhaupt in die Richtung kommt, dass man was umstellen kann, dauert es ja, wenn wir jetzt an unser Leben denken, wenn uns wer sagt, so, stellst du mal was um. Wie lange dauert denn das, dass man wirklich was umstellt? Also das geht nicht von heute auf morgen. Ja, da haben wir viel zu viele Verpflichtungen und das darf wachsen. Und genauso sehe ich das auch, dass die meisten 3 Monate bis eher realistischerweise 6 Monate da sind.
Kauen hast du vorhin auch kurz angesprochen. Wie oft sollten wir realistischerweise kauen?
Da habe ich einmal auch einen Workshop gehabt, den ich ganz cool gefunden habe, dass es nicht ums Zählen geht, weil ich hasse diese Zählerei. Und ich finde es ja ganz grauselig, wenn dann irgendwas schon ganz so wird im Mund, wo man denkt, ich will das aber jetzt unbedingt schlucken, bitte, ich mag nicht mehr kauen. Also ich habe das ganz gut gefunden, da hat es einen Workshop gegeben, weil ich bin eine Würgeschlange auch, ja, tatsächlich. Ich gehöre nicht zum Wiederkäuer, ich gehöre zur Würgeschlange. Und wenn ich dann wirklich Stress habe, dann erst recht, ja, dann bin ich ein Pelikan. Also bei mir hat das geholfen, dass ich mir das antrainiere, zu warten, bis auf der Zunge keine großen Stücke mehr sind. Also das vorher mal mit Hirn zu überlegen, kann ich das jetzt wirklich meinem Darm zumuten in diesen Stücken, ja oder nein, oder könnte ich noch kauen? Das funktioniert für mich besser als das Mitzählen, weil es ein bisschen automatischer dann funktioniert, weil das gewöhnt man sich tatsächlich an. Und das Erste, was ich sage, wenn Menschen zu mir sagen, ja, und dann mein Darm, dem geht's ganz schlecht, weil ich habe ganz viele unverdaute Sachen in meinem Darm. Und sage ich, ja, das sind aber die Zähnchen, gell? Also da scheitert es dann schon an den Zähnchen und nicht am armen Darm. Ja, da kann jetzt einmal nichts dafür, wenn da ein Salatblättchen unten rauskommt. Ja.
Welche Wirkstoffe, welche Nährstoffe haben sich in deinem Praxisalltag bewährt?
Ja, ganz viele. Mit der Nährstoffmedizin, dann bildet sich ja ganz viel ab. Ja. Aber prinzipiell einmal mache ich natürlich eine Labordiagnostik, dass ich weiß, wo der Mensch steht. Aber grundsätzlich kann man sagen, Glutamin ist für jeden Darm gut, weil Glutamin ist die Aminosäure, die wir brauchen, damit Darmzellen sich wieder erneuern. Das heißt,
magst du auch eine Dosierung verraten?
Ja, also die 3 Gramm brauchen wir zumindest. Ja, also die ist so das, was unbedingt, also für die Gesundheitsvorsorge würde ich sagen, die 3 Gramm sind ideal. Wenn ich ein Problem habe im Darm, dann bin ich schon eher bei den 10, 15 Gramm. Ja, also das ist so das, was dann gescheiter ist. Wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, dann sollte ich mal da aufgefahren. Was aber wichtig ist beim Glutamin zu wissen, bitte, wenn wir eiweißreiche Ernährung haben, dann nimmt sich der Körper lieber die anderen Aminosäuren als das Glutamin. Also Glutamin funktioniert viel, viel besser, wenn man das Ausgerissener irgendwo anders nimmt. Das heißt, man kann es wohl mit Kollagen zum Beispiel mischen, was ich ganz gut finde, also mit der Aminosäure Glycin und Prolin, weil das sind auch wieder die Aminosäuren, die der Darm selber braucht. Und wenn ich jetzt sage, Kollagen und Glutamin ist so ein super Kombi für den Darm und das würde ich quasi unabhängig von einer Proteinnahrung. Man kann essen, aber wenn ihr ein Protein dabei habt, dann solltet ihr es zumindest 1 Stunde im Abstand nehmen, weil sonst nimmt sich der Darm lieber die anderen Aminosäuren und nicht unbedingt das Glutamin für seinen eigenen Darm. Da ist er ein bisschen zu selbstlos, ja. Also das ist so die Grundlage. Dann Zink ist fürs Immunsystem natürlich auch für den Darm extrem wichtig, weil die Tight Junctions, also diese festen Verbindungen zwischen den Darmzellen, brauchen Zink, damit sie kleben. Also auch da ist Zink ganz wichtig, auch beim Leaky Gut. Vitamin D, brauchen wir nicht reden, Sonnenvitamin, also das ist das Erste, was ausgeglichen gehört. Vitamin A ist wichtig, nur beim Vitamin A ist sinnlos oder sinnbefreit, einen Spiegel zu messen, weil wir haben einen riesen Speicher in der Leber und da müsste man die Leber biopsieren, zu wissen, wie wirklich unser Speicher ist. Das heißt, wenn ich das Vitamin A misse und das ist niedrig, dann habe ich einen Vitamin A-Mangel, der dermaßen evident ist, da habe ich ein Problem, da habe ich ein Riesenproblem. Das heißt, Vitamin A in niedriger Dosierung zuzuführen, ist voll gut, ist prophylaktisch super, aber kann man überdosieren, also die A, D, E, K, also diese fettlösigen Vitamine kann man überdosieren und da einfach in Maßen, ja, einmal schauen, okay, die normalen Dosierungen sind da total okay, aber ich darf anerkennen, dass ich einen Riesenspeicher mit mir herumtrage und Vitamin A-Mangel extrem selten ist. Ja. B-Vitamine sind total wichtig, bei B-Vitaminen generell alle mit der Folsäure, aber da, wenn man auf B-Komplexe, kann man mit einem Blähbauch reagieren, weil Dünndarmfehlbesiedelung oder spezielle Bakterien werden oft einmal gefüttert durch B-Vitamine und da darf man mal hinschauen, ob die B-Vitamine Blähbauchblähungen machen und das einmal kurz weglassen und wieder anfangen, dass man weiß, okay, ist es das oder ist es das nicht? Weil hin und wieder können da die B-Vitamine gutes Futter für die blöderen Bakterien sein. Und da bin ich dann bei den Infusionen daheim, wo ich dann sage, ich habe ja viele DarmpatientInnen und da sage ich dann, okay, wenn es der Darm nicht aufnehmen kann, weil es nicht geht, dann brauchen wir schon eine Unterstützung anders. Also über die Vene oder eben subkutan, also in die Haut gespritzt, solche Dinge. Magnesium, Grundlage für alles, ja, das ist genauso für den Darm, also 600 Enzymvorgänge im Körper, da ist der Darm nicht ausgenommen, das Magnesium braucht. Selen ist antioxidativ und immunmodulatorisch, also das braucht auch der Darm ganz dringend. Omega-3, also da sind wir so bei den großen Basics, ja, also das würde ich jedem empfehlen. Zink muss man aufpassen, nicht bitte durchgehend nehmen, sondern immer wieder mal Pause machen, beziehungsweise den Kupferspiegel kontrollieren, weil Kupfer sonst sinken anfängt und dann kriegt man Eisenmangel, ja. Also das, weil Eisen Kupfer braucht. Also auch da bei hohen Vitamin-C-Gaben über den Darm aufpassen, weil der Darm kann das nicht aufnehmen. Also da bin ich auch bei der Infusion daheim, wenn wir da ein Problem haben, als beim Hochdosis Vitamin-C über den Darm, das dann mehr Durchfall produziert und wieder einen Eisenmangel machen kann, weil das Kupfer wieder liegen lassen wird. Ja, also jetzt bei Zink sollte man einmal wieder Pausen machen. Dann Olivenöl, also Polyphenole als große Überschrift. Da sind Olivenöl, Olivenblattextrakt, grüner Tee, also das ECGC vom grünen Tee, Beeren oder eben überhaupt die Antioxidantien. Astaxanthin ist bei mir eigentlich fast immer dabei als Vitamin C-Äquivalent, dass man sagt, ja, das ist auch ein starkes Antioxidant. Aber da darf man es nicht übertreiben, auch bei Kurkuma, ja, solche Sachen. Also das geht über die Leber und man kann sich mit zu vielen Antioxidantien auch schädigen. Gell? Also das ist bei mir in der Praxis, kommt das immer wieder mal vor, dass ich Leberwerte sehe mit ganz vielen Supplements, weil das ungerichtet einfach eingenommen wird, viel hilft viel. Ja? Und da ist es einfach nicht so. Also es gibt Lebern, die das aushalten, aber ich weiß das ja vorher nicht. Ja? Ich lasse mir nicht genetisch die Leber durchtesten, dass ich weiß, wie viel meine Leber aushält. Ja? Weil wir kennen das alle irgendwo, dass man so Sätze sagt wie von früher vielleicht ganz plakativ, ja, mein Opa hat geraucht und hat bis 100 trotzdem gelebt oder der trinkt Alkohol so viel und hat überhaupt nichts und der nächste trinkt weniger und hat was. Ja, also das ist so individuell, unsere eigene Grenze. Da darf man achtsam sein, aber die Supplements bitte, gerade bei den Antioxidantien, dass man da nicht zu viel auf einmal hat, ohne das zu wissen. Das heißt auch wirklich einmal kontrollieren, einmal Labordiagnostik machen, dass man weiß, okay, wo stehe ich denn? Passt das alles? Vertrage ich das gut? Ist das in Ordnung? Ja. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, also ja, das sind so die grundsätzlichen Sachen, was ich immer empfehle oder was ich sage, dass das gut für den Darm ist. Alles andere mache ich mit Labor.
Mhm. Individuell.
Genau.
Mhm. Ja. Jetzt um den Jahreswechsel sicherlich auch ein großer Hype, gerade auf Instagram. Darmreinigung wird immer wieder Equipment angezeigt. Du als Expertin, was sagst du, zu Hause im Badezimmer oder lieber begleitet vom Experten, von der Expertin?
Magst du es selber beantworten? Nein. Also ich finde, also das finde ich alles ganz schlimm. Das sind die Dinge. Was konkret meinst du zum Beispiel? Meinst du die Kohlenhydrotherapie? Ja.
Also
genau. Also die Kohlenhydrotherapie ist für mich, also das ist etwas, wo ich sage, erstens einmal, eines heilt alles, finde ich sowieso ganz schwierig bei jedem, ob das jetzt Vitamin D, Omega 3, irgendwas anderes ist. Es ist alles gut und richtig und schön, wunderbar, aber wenn eines alles heilt, dann habe ich mein Problem damit, weil wir einfach zu komplex sind für das. Das ist das eine. Das andere ist, Kolonhydrotherapie ist, wir spülen da was rein und versuchen, Stuhl loszuwerden. Der Gedanke gefällt mir nicht, dass Stuhl Müll ist. Das gefällt mir nicht, weil wir haben ein Mikrobiom, wir haben eine Darmflora da drin, wir haben einen ganzen Garten da drin, der miteinander redet und wir haben auch nicht nur, was wir wissen jetzt, nicht nur Bakterien drin, sondern Viren, ein Virom, ein Mikrobiom, ein Östrobolom, also mit dem Östrogen, mit dem Hormonhaushalt. Wir haben sogar ein Parasitom, ja, also wo auch teilweise es Parasiten gibt, vermutet man, dass die das Überleben sichern in gewissen Ländern, wenn die Symbionten sind. Ja, also wir wissen da auch noch nicht ganz so viel drüber. Und die Guten wie die Schlechten halten sich ja fester drin. Das heißt, wenn ich da herumspüle, dann könnte ich ja Salmonellenvergiftung mit einer Darmvorbereitung heilen. Ja, das geht sich nicht aus. Also das sind die Sachen, wo ich sage, wenn ich was reinspüle, die halten sich die Guten wie die Schlechten fest. Und wenn ich spüle, dann muss ich schauen, was ich danach mache. Es kann ein Reset-Punkt sein, aber da würde ich mir nicht den Darm durchspülen, sondern würde ich von mir aus ein Abführmittel nehmen, weil dann ist der Stuhl auch draußen. Ja. das, was man da sieht, so plakativ, das, mit dem habe ich das größte Problem, dass das gezeigt wird. Schau uns den ganzen Dreck. Das ist kein Dreck. Das ist unser Mikrobiom. Die armen Bakterien werden alle, die guten werden da im Gully gesendet. Der findet das ganz furchtbar. Und ja, es gibt gute Studien dazu, dass es helfen kann bei einer extremen Verstopfung. Da kann das hilfreich sein, dass man sagt, dass überhaupt sich was bewegt. Ja, da kann das eine große Erleichterung sein. Nur auch da frage ich mich, wenn ich so eine Verstopfung habe, darf ich dann an der Ursache irgendwie vielleicht dran schauen oder brauche ich wieder die nächste Krücke, die dann extrem teuer ist oder viel Aufwand ist und auch Risiken birgt. Ja. Und ich kenne auch die Menschen, die bei mir sitzen, ein komplett zusammengehautes Mikrobiom haben durch das. Und es macht ja eine Darmvorbereitung in der Spülung zum Beispiel, wo man so viel trinken muss, dass der Darm sauber ist, ist ja auch ein Waschgang fürs Mikrobiom. Da geht es viele gut damit. Aber es gibt Menschen, die dann auch Durchfälle bekommen und sagen, boah, seit der Darmvorbereitung, was passt nicht, da darf man sich wieder kümmern um den Darm, ja, und die Guten wieder heranholen. Und das absichtlich zu machen, für ein Benefit, dass Müll raus muss, da fehlt mir jegliche Logik. Also das ist für mich nicht verständlich. Es tut mir sehr leid. Und die es ganzheitlich extrem propagieren, da biete ich auch die Stirn und sage, na, ich bin nicht nur die Schulmedizinerin, die zu doof ist für das, um zu verstehen, sondern ich bin sehr ganzheitlich unterwegs und da verstehe ich den Grundsatzgedanken nicht. Weil das ist dann das Gleiche wie in der Schulmedizin, was kritisiert wird, wenn ich nur Pflaster draufpicke und nicht drunter schaue. Und das ist das, wo ich da extremes Problem habe damit. Deswegen, das lasse ich auf Instagram oder auf solchen Medien dann lieber in Ruhe. Also da kläre ich nur sanft auf, weil das, so wie du mich, wenn du mich fragst, dann gebe ich eine ganz klare Antwort. Aber das ist ein Thema, wo ich wirklich sage, da muss man mich dann persönlich fragen, das halte ich für nicht besonders gescheit.
Ja, jedenfalls keine Lifestyle-Empfehlung und das Geld lieber sparen.
Nope. Yes, Geld sparen, absolut.
Mich haben heute für die Episode auch einige Fragen aus unserer Biogener Community erreicht. Viele hast du schon beantwortet, aber auf ein paar möchte ich noch eingehen. Und zwar eine Kundin, nämlich Carola, fragt, ich merke, dass ich psychisch völlig aus der Balance gerate, wenn mein Darm nicht richtig funktioniert. Was ist dran an dieser Darm-Gehirn-Verbindung?
Na, alles. Das ist die Grundlage. Das ist 90% der Informationen gehen vom Darm ans Hirn. Und nur 10% gehen downstream an unseren Darm. Das heißt, 24/7 werden da Signale raufgeschickt. Und wenn der Darm ein Problem hat, dann ist es auch so, dass speziell Serotonin kann dann zum Beispiel als Tryptophan immer so gebildet werden. Und ganz viele andere Stoffe, Botenstoffe genauso. Ja. Also wenn das in Schieflage gerät, dann gerät auch unsere Gemütslage in Schieflage. Absolut. Mhm. Und das kann man zum Beispiel, das hat man ja in Experimenten gesehen mit Fastfood, was dann passiert, dass Menschen tatsächlich durch Fastfood depressiv werden. Ja.
Eine Frage, die dazu passt, ist, ich habe gelesen, dass der Vagusnerv auch in Sachen Mikrobiom eine Rolle spielt. Was genau macht er eigentlich und wie kann ich ihn stärken?
Der Vagusnerv ist unser Ruhenerv. Wir haben zwei Systeme im Körper, das ist der Sympathikus und der Parasympathikus, also der Ruhenerv und der Aktivierungsnerv. Das ist in Urzeiten, zu Steinzeitzeiten dafür da gewesen, dass man Sympathikus ist das, wenn der Säbelzahntiger kommt, dann kann man so überlegen, okay, laufen wir weg, stellen wir uns tot oder kämpfen wir. Ja, das ist Fight, Flight or Freeze. Das ist so der Modus. Bei uns ist es eher der Stressmodus jetzt. Den Säbelzahntiger haben wir nicht mehr, aber wir haben so den Alltagsstress. Und das ist auch gut so. Wir brauchen den Sympathikus, damit wir überhaupt arbeiten und was weiterbringen, ja, damit wir produktiv sind. Aber unser Körper braucht Ruhephasen und die Ruhephasen ist der Parasympathikus, das ist der Ruhenerv, das ist der Entspannungsnerv. Also wenn wir in Entspannung sind, dann ist der Parasympathikus sehr aktiv. Beide Systeme sind allerdings immer aktiv. Das heißt, es ist nicht ein 0-1-Prinzip, so wie selten irgendwas in der Medizin. Das ist auch so, dass halt vorwiegend irgendwas aktiv ist. Aber je aktiver der Parasympathikus, desto entspannter und desto aktiver die Verdauung. Und da ist der Connex mit dem Darm und da ist der Connex mit dem Mikrobiom, weil das Mikrobiom dann eine Ruhe hat, wirklich in Ruhe zu arbeiten, die Guten heranzuzüchten, eben mehr davon zu bilden und verstoffwechseln, unsere Nährstoffe abzubauen. Und das funktioniert alles unter dem Parasympathikus. Also im Schlaf, in Ruhe. Und wir brauchen im Schnitt so nach 90 Minuten Sympathikus-Stress, braucht man wieder zumindest 10 Minuten Parasympathikus.
Was hältst du von so Vagusnerv-Gadgets, so Stimulatoren?
Super. Also prinzipiell ganz gut, ja. Also das sind die Sachen, die gut sind, also auch gut funktionieren. Man kann natürlich auch Vagusmassage machen, man kann Atemübungen machen, man kann ganz viel machen, aber ich finde die Gadgets gut, ja. Also ich habe selber so ein paar ausprobiert. Bei mir scheitert es dann eher an dem, dass ich es vergesse, raufzutun, ja. Also eher so an diesem praktischen Gedanken, aber so Atemübungen und solche Sachen mache ich schon regelmäßig und das ist auch extrem wichtig, ja. Ja, finde ich gut.
Wie geht's zur Ernährung? Hast du schon einiges gesagt? Wie schaut's aus mit der Nahrungskarenz? Wie gut ist Fasten für den Darm?
Fasten ist prinzipiell eine gute Sache. Also generell, wir haben ja alle immer zu viel von allem. Und das ist ja ein bisschen ein Generationenproblem. Also es ist generell auch vom Gedanken her ganz gut, einmal fasten und verzichten. Allein vom Mindset her. Der Darm selber mag das auch ganz gern. Nur, was man nicht vergessen darf, Intervallfasten sehe ich ziemlich kritisch, besonders bei Frauen, weil ich halt die Realität sehe, dass in dem kleinen Essfenster, also man verkleinert das Fenster, wo man isst und vergrößert beim Intervallfasten das Fenster, wo man nicht isst, ja. Was sehr gut ist, weil dann die Zellerneuerung stattfindet und eben der Müll da rausgeschafft wird aus der Zelle und so weiter, das aktiviert das alles. Das ist super. Nur, wenn man in diesen restlichen Stunden dann die Nährstoffe nicht mehr hinkriegt, und das sehe ich halt leider in meiner Praxis ganz oft, dass besonders Frauen das dann nicht mehr hinkriegen, sich zu nähren, dann kommt man in einen Mangelzustand und dann ist Fasten einfach nicht mehr gut, ja, weil der Mangelzustand dann noch befeuert wird. Also Fasten ist prinzipiell eine sehr gute Sache. Ich finde auch zum Beispiel das begleitete Fasten so ein, zwei Mal im Jahr, finde ich super Sache. Und wenn Intervallfasten, dann wirklich einmal, wenn es wen interessiert, diätologisch einmal kurz begleiten lassen, einmal drüber schauen lassen, du, passt das so, was ich da untertags esse, kriege ich meine Nährstoffe hin? Weil da erlebt man aus eigener Erfahrung auch sein blaues Wunder, weil ich kenne mich jetzt doch ganz gut aus und habe mir gedacht, na, jetzt möchte ich mal wissen, was sagt eine Diätologin dazu? Und habe dann einige Inputs gekriegt, wo ich mir gedacht habe, schau, das Frühstück war jetzt gar nicht so berechnet, wie ich mir das gedacht habe. Also das war so, naja, fehlt doch noch ein bisschen Protein, also solche Sachen, ja. Also kriegt man dann schon ein bisschen was mit, was Stressessen macht. Und wenn man da dann Fasten noch dabei hat, dann ist keine gute Idee. Aber Fasten an sich, spitze.
Super. Damit haben wir zum Thema Ernährung gesprochen, zum Thema Mikronährstoffe, zum Thema Schlaf, Regeneration und Stressmanagement. Wie schaut es denn aus mit Sport und Bewegung? Welche Rolle spielt das für den guten Darm?
Ja, essentiell, so wie für uns alle. Das ist, ich glaube, das Konzept Body First, also so Exercise First, also dass man sich zuerst um diese Körperwahrnehmung kümmert, ist ganz, ganz wichtig. Ohne Bewegung außen bewegt sich der Darm innen auch nicht. Der Darm ist allerdings ganz genügsam, der braucht eigentlich nur spazieren gehen, das reicht ihm schon, dass er sich innen bewegt. Wenn man Probleme hat mit der Verdauung zum Beispiel im Sinne von einer Verstopfung, dann sollte man eher Rotationsbewegungen bevorzugen, also Stiegen steigen. Yoga-Übungen gibt es auch ganz gute dazu, so Rotationsbewegungsübungen. Aber spazieren gehen und Bergerl gehen oder Stiegen steigen ist da ganz gut. Und das reicht dem Darm eigentlich schon. Ja. Aber Bewegung ist essentiell und auch Muskelaufbau ist essentiell für das, dass wir unser Immunsystem am Laufen halten. Und da ist eben der Darm einfach so verknüpft mit dem Ganzen, dass das extrem wichtig ist, ja.
Dass die Polizisten gut arbeiten können.
Ganz genau, so ist es.
Birgit, wir kommen schon zu den Abschlussfragen und da interessiert mich, gab es für dich den ein oder anderen persönlichen Gamechanger in deiner Praxis zum heute besprochenen Thema?
Ja, ich hätte mir nie gedacht, dass Nährstoffmedizin so wirkungsvoll ist. Das ist nämlich ein sehr anstrengende Medizin eigentlich. Also man muss ja sehr viel tun, also ich muss sehr viel Zeit investieren, ich muss immer wieder hinschauen. Für die PatientInnen ist es auch viel mit Kosten verbunden, ja, sowohl die Supplements als auch die Labordiagnostik. Also es ist ja nicht so ohne, ja, was Zeit und Kosten anbelangt. Aber das, was dabei rauskommt, das ist so fantastisch. Also das sind Dinge, die mich positiv überrascht haben und eigentlich eher positiv eingeholt haben, dass ich mich mit dem viel mehr beschäftigt habe, als ich mir am Anfang gedacht habe. Also das ist wirkungsvoller, als man glaubt. Also das war der Gamechanger für mich, auch für mich selber, ja, mich mehr damit zu kümmern, darum zu kümmern.
Sehr cool, danke fürs Teilen. Was macht denn Dr. Birgit Dinewitzer selbst, um ihren Darm gut bei Laune zu halten?
Ja, möglichst bunt essen. Also ich bin wirklich ein Gemüsefreak. Und habe auch teilweise so ein bisschen mein eigenes Essen dann, wo meine Kinder jetzt nicht einmal probieren würden, ja, weil ich bin eher so am thailändischen Sektor daheim oder am indischen Sektor so irgendwie. Das mag ich total gerne, ich mag diese Gewürzlandschaft voll gern und so diese 30 Pflanzenpunkte, was man immer sagt, also jede Woche mindestens 30 verschiedene Pflanzen mit Samen und Kräutern und allem. Das taugt mir irrsinnig. Also das ist total super. Und auch so was dann Proteinersatz, das taugt mir total gut. Also so Hülsenfrüchte oder wo ich weiß, aha, da sind Proteine drin oder Quinoa oder solche. Also mir taugt ja das, dass man sich damit beschäftigt, was anders als Fleisch zu haben. Und ja, Würstchen und Kartoffeln, so die typische österreichische Kost. Ja. Also mir gefällt das. Also ich finde das auch, ich bin ein bisschen im falschen Kulturkreis essenstechnisch unterwegs, für mich selber, für meinen Geschmack. Ja. Also das, glaube ich, das mache ich am meisten, um meinen Darm bei Laune zu halten. Und ja, das andere ist so wie bei allen anderen Menschen ein bisschen ein Struggle mit dem Stressmanagement, mit dem Schlafmanagement, mit dem Auf-mich-aufpassen-Management.
Danke auch dafür deine Ehrlichkeit. Ab welchem Alter empfiehlst du die Koloskopie und warum ist das jedenfalls kein Thema mehr, vor dem man Angst haben muss?
Ab 45. Und wenn man Krebs in der Familie hat, also Eltern, Großeltern, Geschwister, dann schon ab 40. Oder noch früher, je nachdem, wie das Alter von dem Angehörigen war, wo Darmkrebs aufgetreten ist. Aber 45, und das zahlen auch jetzt die österreichischen Kassen schon, das ist total super. Ja, die sind alle nachgezogen. Also das ist wirklich klasse, weil wir haben eher befürchtet, dass das ein Problem werden wird, wenn das runtergesetzt wird. Aber das ist jetzt ab 45 super, weil wir das schon seit Jahren auf jedem Kongress hören, dass es so wichtig ist, weil Darmkrebs immer in jüngeren Alter kommt, weil unser Lifestyle einfach ganz anderer ist und unser Ernährungsziel ganz anderer geworden ist und so viele Zusatzstoffe in der Ernährung sind, wo man vermutet, dass das einfach ein Riesenfaktor ist für die Darmkrebsentstehung. Und warum die Darmspiegelung da so wichtig ist, ich kann bei der Darmspiegelung Vorstufen von Darmkrebs einfach entfernen. Das sind die Polypen, die werden weggezwickt, die werden entfernt und damit kommt Darmkrebs einfach nicht. Das ist tatsächlich verhinderbar. Es kann keine andere Vorsorgeuntersuchung, dass sie gleichzeitig schaut und therapiert. Also nicht nur beim richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, sondern wirklich dann einfach auch was zu tun. Und das ist auch der Grund, warum mir das so Spaß macht, weil ich sage, das macht so Sinn. Und man braucht sich eben deswegen nicht fürchten, weil man schlafen soll. Also ich sage, alle Menschen, nicht nur Patienten und Patientinnen, sondern allem im bekannten Freundeskreis oder jeder, der es hören will, dort, wo geschlafen wird bei der Darmspiegelung, wenn ihr schlafen wollt, ja, es geht auch ohne, aber dort, wo geschlafen wird und gut geschlafen wird, geht's dorthin. Dort, wo nicht gut geschlafen wird oder Horrorgeschichte rauskommt, geht's dort bitte nicht hin. Ja, ich kenne das auch und leider Gottes gibt's das immer noch, was aber absolut nicht sein muss. Also Darmspiegelung ist etwas, was Pipifax sein muss. Das ist das Unangenehmste, die Vorbereitung vorher, die Spiegelung selber verschläft man oder man kann zuschauen, wenn man eben schon weiß, na, das macht man eigentlich keine Gedanken, da kann man mitarbeiten, man kann mitschauen. Also eine Darmspiegelung darf nicht schmerzhaft sein, Punkt. Und darf eben kein so ein Riesenthema sein. Und Scham ist etwas, was ein großes Thema ist in dem Bereich, verstehe ich auch, kann ich ja nachvollziehen. Aber Darmkrebs ist noch viel ein größeres Thema. Das ist der dritthäufigste Krebs und das kann man verhindern. Also es gibt nichts Gescheiteres, was man machen kann, finde ich. Weil im Vergleich zum Risiko, was eine Darmspiegelung hat, ist es so, wie wenn ich bei Grün über die Straße gehe, rechts und links schaue und dann kommt trotzdem ein Auto. Ja, fürs Leben gibt es keine Garantie, das stimmt schon. Aber wenn ich wirklich dort bin, wo viel Expertise ist, wo einfach ich selber gehe dann, wenn ich gesund bin und nicht schon total krank bin, sondern wirklich vorher zur Vorsorge, dann habe ich alle Sicherheitsmaßnahmen und kann die Risikofaktoren extrem gering halten. Und Risiko und Nutzen sind so himmelweit voneinander entfernt. Und es gibt für mich als Endoskopikerin, also als Spieglerin, nichts Bittereres, als wenn ich bei jemandem, der super fit ist, mit 55 zum Beispiel einen Darmkrebs entdecke. Es gibt nichts Bittereres, weil das ist wirklich etwas, wo man denkt, hätten wir doch. Und das gibt es halt dann nicht mehr. Und deswegen macht es so viel Sinn.
Birgit, was möchtest du Menschen mitgeben, die seit Jahren mit Beschwerden kämpfen und nicht weiter wissen und eben noch nicht bei dir waren?
Auf jeden Fall gibt's gute Literatur. Es gibt auch auf Instagram gute Ärzte, die das und Ärztinnen, die das online halt breiter machen, das Thema. Es gibt auch gute Diätologinnen und Ernährungswissenschaftlerinnen, also Diätologinnen, die sich mit dem Thema gut befassen. Das Wichtigste ist, wenn man beim Arzt, bei einer Ärztin das Gefühl hat, der hört oder die hört mir nicht zu oder nimmt mich nicht ernst, wechseln. das ist wirklich etwas, was ich jedem mitgeben kann, weil ich kann niemanden vorschreiben, wie schlimm sich das anfühlt. Das sind nicht meine Schuhe und das steht mir auch gar nicht zu sagen, was Schmerzen sind und was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Also wenn jemand was erzählt und das wird nicht gehört, wechseln. Ja, also was anderes kann ich gar nicht sagen, aber jemand, der sich mit dem Darm auskennt und achtsam damit ist auf der ärztlichen Seite, dann wird man dem Grund Schritt für Schritt näher kommen. Und Mindset ist ein ganz großes Thema. Das heißt, jeder, der Darmprobleme hat, hat ein Mindset-Thema, weil das ist nicht lustig, wenn man Darmprobleme hat, logischerweise. Und man hat eine Sorgenspirale, das kennt auch jeder. Und da anzusetzen, ist, glaube ich, essentiell für jede weitere Therapie. Also da, glaube ich, würde ich am ehesten in die Selbstwirksamkeit danach kommen.
Magst du uns ganz zum Schluss nochmal zusammenfassen, 2026, was dürfen wir in jedem Fall für unseren gesunden Darm tun?
Bunt essen. Also wir dürfen auf jeden Fall genug schlafen, in Regenbogen essen tatsächlich, auf uns achten, Selbstfürsorge betreiben und achtsam essen.
Und für alle aus unserer Community, die mehr über dich wissen wollen, mit Dr. Birgit Dinewitzer dranbleiben wollen, wo findet man dich?
Ja, am meisten findet man auf Instagram. Facebook läuft zwar mit, aber das ist jetzt nicht meine Plattform persönlich. Also ich bin auf Instagram zu Hause. TikTok habe ich nicht. Also da bin ich wieder gar nicht zu Hause. Da traue ich mich nicht drüber. Da bin ich wahrscheinlich schon zu alt. Und ansonsten über meine Homepage habe ich auch immer wieder Kurse und solche Dinge drinnen. Also kann man auch immer wieder mal schauen. Mache zweimal im Jahr so Retreats mit mir und kann man auch buchen. Das ist auch über die Homepage sichtbar und über Instagram. Und ja, da gibt es immer wieder mal was Neues.
Sehr schön.
Ja, und 2026, das muss ich noch sagen, 2026 ja. Kommt im März ein Darmgesundheitskurs, der wird kostenlos sein. Das ist ein vier Live-Termine und ein 5 Bonus, glaube ich, wird das, aber es sind Live-Termine, die ich mit meiner Community gestalten möchte und wo wir uns um Darmgesundheit Next Level kümmern.
Ja, super, also danke, dass du das noch erwähnt hast.
Ich muss ihn eindrucken. Aber das ist so das, was 2026 mein Highlight wird sein wird, ja.
Das heißt, sofort auf Instagram folgen, wer dir noch nicht folgt, und dann bekommt man alle Infos.
Genau, so ist es.
Super, sehr cool. Herzlichen Dank, liebe Birgit, für deinen Real Talk heute in Sachen Darmgesundheit und für die super vielen Fakten, für deine persönlichen Inputs, ja, für deine Offenheit auch zum Thema und auch für deinen Humor.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Und bis bald hoffentlich.
Ich freue mich drauf. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Birgit, für deinen klaren Blick, für deinen Real Talk in Sachen Darmgesundheit und auch für deine ganz, ganz vielen fachlichen und empathischen Inputs für uns und unsere Community. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Was wir uns heute jedenfalls mitnehmen können, ist, wenn dein Darm mit dir spricht, ist es Zeit, gut zuzuhören. Bis zur nächsten Folge von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, neugierig und achtet gut auf eure Körpermitte.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.